Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich bin hier auf der Nürnberger Sicherheitskonferenz und habe jetzt einen von den Referenten hier bei mir, den Herrn Thilo Omuth. Hallo, Herr Omuth.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, Herr Omuth, Sie haben mir uns einen Vortrag gehalten zum Thema gefährliche Post. Was rechtfertigt, dass Sie dazu was erzählen?
Vielleicht die jahrelange Erfahrung, vielleicht auch, dass ich selbst Briefe und Päckchen sprengen darf. Ich beschäftige mich seit 1994 mit dem Thema und halte seit 1994 schon Vorträge dazu. Und das, was sich im Laufe der Jahre dazu entwickelt hat, auch bei mir an persönlicher Weiterbildung, sei es Ausbildung in der Sprengschule in Dresden oder auch den Fachkundigen, das letztendlich, was wir heute sehen, ist das Ergebnis aus diesen ganzen Jahren.
Perfekt. Wie kommen wir denn zum Thema?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe angefangen mit meiner Personenschutzausbildung in 1992 und habe dann irgendwie gesehen, alle die Ausbildungsgänge, die mit Sprengstoff zu tun haben, sind zwar nett, aber nicht wirklich so abgestimmt, dass es für uns, für die Personenschützer, auch tatsächlich effektiv war. Das war der Grundgedanke, war also zu sagen, wir optimieren das oder ich optimiere das, und ich habe mir gedacht, irgendwie, das kann ich besser. Ja. So ist das entstanden und habe dann irgendwie auch so ein bisschen aus Bastelspaß mal meine erste Briefbombe, die natürlich nicht explodiert, mal gebaut als Anschauungsmodell. Und so kam eins zum anderen, so hat sich das entwickelt, so bin ich da so ein bisschen in das Thema reingerutscht.
Okay, also aus dem Bereich Personenschutz und dann eben spezialisiert auf den Bereich gefährliche Post oder USBV oder wie auch man das Ganze nennen möchte.
Ja, weil es ein essentieller Bestandteil ist bei gefährdeten Personen, dass die Post kontrolliert werden muss. Das ist ein ganz wichtiger Teil und der gehörte immer dazu. Und das war halt so mein Bereich, wo ich gesagt habe, da muss man mal ein bisschen intensiver hingucken, man muss ein bisschen mehr machen und das dementsprechend auch weitergeben an andere.
Sie haben im Vortrag jetzt so ein bisschen die Entwicklung bei diesem Thema uns dargestellt. Ich werde den Vortrag auch im Podcast bei Gelegenheit senden. Ein Aspekt war zum Beispiel, dass Sie gesagt haben, früher wurde an spezielle Personen, den Vorstandsvorsitzenden, wie auch immer, diese Post verschickt. Jetzt wird es mehr an Institutionen verschickt, also nicht mehr an eine konkrete Person in einem Unternehmen. Wie kommt es zu dieser Entwicklung? Was ist der Hintergrund? Was glauben Sie da?
Nicht mehr. Es ist nicht mehr. Es ist dazugekommen. Es ist ein Plus quasi.
Okay.
Früher war das noch so, da war eine Briefbombe immer was ganz Persönliches zwischen dem Täter und dem Empfänger. Es wurde auch draufgeschrieben, zu Händen von oder persönlich adressiert an eine bestimmte Person.
Ja.
Das ist das, was wir natürlich heute auch noch haben. Das ist das grundsätzliche terroristische Attentatsmittel Briefbombe. Das gibt es auch heute noch. Mhm. Aber was hinzugekommen ist, ist einfach der kriminelle Part, dass man auch einen Weg gefunden hat, ein Unternehmen zu erpressen. Und zu sagen, wir schicken euch Briefbomben, wenn ihr nicht einen Betrag X an uns bezahlt. Mhm. Das ist diese unpersönliche Art, an Unternehmen was zu schicken.
Ja, ja. Ich bin jetzt der Laie, also ich habe auch nicht vor, irgendwelche Unternehmen zu erpressen, aber wenn ich sage, pass mal auf, ich schicke euch Briefbomben, dann warne ich den anderen ja schon ein bisschen vor. Das ist ja aus meiner Sicht jetzt für das Unternehmen besser zu handeln, als zum Beispiel diese Geschichte, wo dann in irgendwelcher Babynahrung Nägel drin waren oder sonst irgendwas. Schießt sich da der Täter nicht selber ein bisschen ins eigene Knie?
Es ist anders. Die Unternehmen werden gezwungen, entweder ihr Sicherheitskonzept hochzufahren oder eins aufzubauen, wenn keins vorhanden ist. Also man muss irgendetwas tun,
ja.
Geld investieren. Oder auf der anderen Seite aber sagt man, okay, oder man zahlt halt eben ein Lösegeld. Man hat diese zwei Varianten, gibt es ja letztendlich nur. Ob eine Lösegeldzahlung den Erfolg letztendlich bringt, das ist eine andere Frage. Also es macht wahrscheinlich eher Sinn, grundsätzlich auf ein Konzept zu schauen. Aber der Täter agiert aus dem Verborgenen, der bleibt anonym, tritt nicht in Erscheinung. Das ist das Grundmerkmal der Briefbombe, dass der Täter sich nicht zeigen muss, nie in Erscheinung tritt, er arbeitet zu Hause in seinem Kämmerlein, lässt die Post ausliefern und muss in keiner Form in Erscheinung treten. Das ist ja der große Vorteil, der große Anonymitätsvorteil, den er hat.
Ja.
Wenn ich etwas manipulieren will, wie zum Beispiel Babynahrung, dann muss ich hin. Bei der Briefbombe muss ich nicht hin. Aber wir wollen natürlich jetzt auch keine Anleitung geben.
Gut, ein weiterer Aspekt, den ich sehr interessant fand in Ihrem Vortrag, wo man so als Laie gar nicht dran denkt. Man fragt sich erstmal, wo bekommen die Leute die Sprengmittel her? Ja, und dann haben sie einen Prospekt gezeigt von einem frei erwerblichen Silvesterknaller, in dem 2 Kilo Schwarzpulver drin sind. Ist das nicht Wahnsinn, den Leuten das so in die Hand zu geben?
Ja, wer will, der findet. Man kann auch die Anleitung im Internet googeln. Auch da ist es letztendlich frei verfügbar. Auch eine Anleitung ist erhältlich. Ja. Genauso die Bestandteile. Man kann natürlich jetzt nicht aus Sicherheitsgründen sämtliche Feuerwerke verbieten. Das sind Dinge, die nicht funktionieren. Genauso wie es nicht realisierbar ist, aufgrund eines Messerattentats alle Messer zu verbieten. Es gibt keine Küchenmesser mehr.
Ja, ja.
Das ist nicht durchführbar, das ist nicht realisierbar. Und insofern sind nun mal Tatmittel in irgendeiner Form verfügbar.
Ja.
Vielleicht dazu noch, Briefbomben gibt es ja nicht erst mit der Erfindung von Silvester. Auch Briefbomben gab es auch vorher schon. Da wurden Sprengstoffe letztlich selber gemischt. Es wurde selbst hergestellt. Auch da gab es die schon. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, wenn man jetzt Silvester verbietet und alles Schwarzpulver nicht mehr frei verkäuflich macht, dann gibt es andere Wege, gibt es andere Möglichkeiten.
Wege gibt es immer, aber wie gesagt, da wird es aus meiner Sicht den Leuten halt ein bisschen sehr leicht gemacht. Und auch ein Fall, den Sie geschildert hatten, wo dann der Ex-Mann, der Ex-Frau so ein Ding schickt, da brauche ich halt dann überhaupt nichts mehr, also auch nicht im Internet oder irgendwas schauen, weil das Schwarzpulver, dass das gefährlich ist, weiß jeder, und dass es in den Krachern drin ist, weiß auch jeder. Also diese Idee allein muss man erstmal drauf kommen, ja.
Ja, ich hoffe nicht, dass ich jetzt jemand auf die Idee gebracht habe. Aber das ist, glaube ich, weit entfernt. Ich denke, wir müssen es einfach wissen. Wir müssen uns dem bewusst sein, dass das so ist. Dass es nicht so ist, ja, Sprengstoff hat ja keiner, kriegt ja keiner.
Ja.
Das ist ja so nicht.
Ja.
Und wenn ich im Internet mal Filme mir anschaue, was da alles verbrannt wird, das ist ja nicht nur das Schwarzpulver, das ist nicht nur Silvesterfeuerwerk, das sind diverse andere Dinge, die da ebenfalls geeignet wären.
Ja.
Also ist es eigentlich nur ein Tatmittel letztendlich, was durch das Silvesterfeuerwerk letztendlich quasi verfügbar ist.
Ja. Sie haben auch vorhin die Zahl von, ich glaube, 4.700 Verstößen pro Jahr gegen das Sprengstoffmittelgesetz genannt. Auch das ist eine Zahl, die, ich denke, in der Öffentlichkeit auch nicht so bekannt ist.
Nein, mit Sicherheit nicht, weil das ist eine Zahl, die ist auch, na gut, man muss es etwas relativieren. Das sind alle Taten, die gegen das Sprengstoffgesetz gehen. Da gibt es natürlich auch kleine Taten, die attentatstechnisch unrelevant sind. Das ist Besitz von falschen Stoffen, in ganz geringen Mengen schon. Aber es ist natürlich, Sie haben natürlich recht, es ist eine hohe Zahl. Es ist hoch, und wenn wir das sehen, 4.700, glaube ich, waren es Meldungen im Jahr, was in etwa 13 Meldungen pro Tag sind. Das ist schon eine hohe Zahl.
Ja.
Ich denke aber, das geht einher mit dem, was wir sonst allgemein haben, das Absinken der Hemmschwelle. Man macht etwas früher, man ist nicht mehr so, das darf ich nicht, das mache ich nicht. Das spielt keine Rolle. Ich probiere es mal.
Ja. Ja. Ja.
Und deswegen, auch wenn wir über die zweite Zahl sprechen, was das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion letztendlich betrifft, auch da haben wir mit gut 1.600 Taten eine relativ hohe Zahl. Das spricht eigentlich in die gleiche Richtung. Es wird halt probiert, es wird gemacht, aber das sind ja nicht alles Anschläge.
Ja, ja. Sie haben im Vortrag kurz einen Namen genannt von, ich nenne es jetzt mal, der Godfather of Briefbombenleger, der in den 90er Jahren da sehr aktiv war, auch mit mehreren Toten. Wenn Sie uns vielleicht da noch 2, 3 Sätze dazu sagen könnten.
Ja, das ist natürlich klar, es handelt sich um Franz Fuchs, der als Ein-Mann-Armee, als bajuwarische Befreiungsarmee in Aktion getreten ist, mit letztendlich ausländerfeindlichen, rassistischen Hintergründen. Er hat halt, sag ich mal, den Briefbombenbau schon zur damaligen Zeit sehr perfektioniert. Er hat hochtechnische, kleine Kunstwerke gebaut, die wir schon aber lange nicht mehr gesehen haben. Das war zu seiner Zeit der Standard. Ist auch heute noch in vielen Bereichen noch das Maß der Dinge, was die Größe betrifft, was die Technik betrifft. Auch heute noch top aktuell letztendlich. Insofern war er derjenige, der das quasi als erster in dieser Form gebaut und verwendet hat.
Ja, das ist interessant, wenn sich innerhalb der letzten 20 Jahre da technisch nichts getan hat und immer noch aus den 90er Jahren da der Standard ist, spielt es nicht gerade für die aktuellen Täter.
Jein, man muss sagen, das ist Briefbombenbau aus meiner Sicht ist Briefbombenbau ist ein Handwerk. Und die Mittel dafür ändern sich nicht. Dafür bleiben viele Dinge bleiben gleich. Ich brauche irgendeinen Stoff, der umsetzt. Ich brauche irgendwas, was den initialisiert. Und ich muss eine Verpackung haben. Das hat sich in den ganzen Jahren nicht verändert. Und das Einzige, was sich verändern könnte, sind vielleicht elektronische Bauteile. Aber auch da kommt man an die Grenzen. Das ist einfach physisch nicht mehr anders möglich. Und wenn wir gucken, was heute so eingesetzt wird, die gute alte Holzwäscheklammer ist auch heute immer noch im Einsatz.
Okay, Wahnsinn. Ja, wenn jetzt einer von den Zuhörern sagt, das ist ein Thema, das interessiert mich sehr. Sie machen ja auch Schulungen in dem Bereich mit Ihrer Unternehmen Diseo. Wie kann man Sie denn erreichen? Wie soll er da vorgehen, derjenige?
Am einfachsten ist es natürlich über meine Diseo USBV Homepage, die man unter diseo-usbv.de findet. Da gibt es auch die Kontaktdaten und Informationen zu Seminaren und was ich letztendlich da anbiete.
Herzlichen Dank, Herr Aumund, für das Interview. Zum Schluss noch ein Tipp für unsere Hörer.
Ja, man muss immer vorsichtig sein mit Tipps. Man möchte ja auch keine Panik verbreiten. Ich sage immer, ein gewisses Maß an Sensibilität, ein gewisses an Risikobewusstsein schadet uns allen nicht.
Alles klar, Herr Aumund, herzlichen Dank. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.